Heute, vor 100 Jahren, wurde er in Harlem, New York geboren, James Arthur Baldwin.
Kein Label, kein Wahlspruch, keine Partei und keine Hautfarbe und keine Religion ist wichtiger als der Mensch selbst.
Ja, so hat er es gesagt. Er war einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts und als Schwarzer und Homosexueller hat er sich in all seinen Büchern für die Rechte der Unterdrückten eingesetzt und sich eben mit dem Rassismus der amerikanischen Gesellschaft auseinandergesetzt. Der Deutsche Taschenbuchverlag hat jetzt zum 100. einige seiner Schriften in neuer Übersetzung herausgebracht und eine davon hat unser Kritiker Jörg Margenau für heute ausgesucht. Hallo Jörg.
Hallo, guten Morgen.
Kein Name bleibt ihm weit und breit. Was ist das für ein Titel?
Das ist ein Zitat aus dem Buch Hiob, dem Schutzpatron all jener, die, wie es auch in diesem kurzen Ausschnitt, das er als Motto gewählt hat, dann heißt, vom Licht in die Finsternis gestoßen werden. Das Buch selber ist keine abgeklärte Analyse der politischen Gegenwart der USA in den 60er Jahren, sondern ein leidenschaftliches Plädoyer für die Unterdrückten. Und es ist immer ganz persönlich gehalten, weil Baldwin immer von sich ausgeht und von seinem eigenen Erleben. Er schreibt zum Beispiel über seine kritische, freundschaftliche Verbundenheit mit Martin Luther King, ebenso wie mit Malcolm X. Und in diesem Zwiespalt zwischen gewalthaftem Widerstand und Gewaltfreiheit bewegt er sich auch selber. Es gibt ein Vorwort von Ijoma Mangold, der genau diese Position von Baldwin in diesem Dazwischen, auf der einen Seite eben, wie wir in dem Zitat gerade auch gehört haben, in dem Menschen zugewandt und in Liebe sein und auf der anderen Seite aber wissen, ohne Radikalität, ohne wirkliche Lautstärke und vielleicht auch ohne Gewalt geht es gar nicht ab.
Du hast schon erwähnt, dass es bei Baldwin die Texte immer sehr persönlich sind. Was ist darüber hinaus das Besondere an Baldwins Zugang?
Dass er Geschichten erzählt, dass er über sich selbst berichtet und indem er die Gesellschaft analysiert, auch zugleich ein Selbstporträt liefert, seinen eigenen Werdegang erzählt. Er setzt zum Beispiel ein, indem er seine Kindheit in Harlem kurz skizziert als Sohn eines Baptistenpredigers und die ganzen Probleme, die er mit diesem doch offenbar sehr schwierigen Vater hatte. Und dann kommt eine, finde ich, sehr eindrucksvolle Passage, dass er berichtet vom Tod von Martin Luther King und von der Beerdigung und dass er zwei Wochen vorher noch mit King auf einem Podium saß, gemeinsam, und den Anzug, den er dort trug, dann auch bei der Beerdigung trug und hinterher aber sagt, ich kann diesen Anzug nie wieder tragen, der ist mir jetzt zu sehr mit diesem Ereignis verknüpft. Das erzählt er einem Freund, der eine Kolumne schreibt darüber und daraufhin meldet sich ein alter Freund aus Harlem und sagt, hallo, ich möchte doch gerne den Anzug, wenn du ihn schon nicht mehr trägst. Und dann fährt er dorthin, muss aber eine Limousine mieten, weil er keinen Führerschein hat und Taxis sich weigern, nach Harlem zu fahren und kommt dann so mit einem weißen Fahrer in der Limousine dort an, um diesen Anzug zu überbringen. Und das beschreibt den ganzen Zwiespalt von Baldwin, der seine Klassenherkunft vielleicht überwunden hat, der mittlerweile ein berühmter, ein reicher Mann ist, aber seine Rassenzugehörigkeit eben nicht. Und der jetzt ganz komisch angeguckt wird von diesem dort gebliebenen alten Freund, der ihn für einen Großkotz hält. Ja. Mhm. Und solche Geschichten finden sich in diesem Buch sehr viele, die immer auch mit ihm selber zu tun haben und mit der Schwierigkeit, eine Position als Schwarzer, als Homosexueller in einer Gesellschaft zu finden, in der diese Position eigentlich gar nicht vorgesehen ist.
Kommt er denn zu einer Position, also zu Schlussfolgerungen? Zu welchen?
Ja, er hat vor allem, das beeindruckt mich, und da ist, merkt man auch, wie aktuell dieses Buch ist, dass da seit den Jahr 1972, in dem es zum ersten Mal erschien, eigentlich kein Millimeter voranging. Es gibt eine Sündenbock-Theorie in diesem Buch. Da schreibt er über die, nach einer Reise in die Südstaaten der USA, wo er die weißen Männer dort betrachtet und wo er selber auch wirklich Rassismus in seiner brutalsten Form erlebt, wo es zum Beispiel noch Türen gibt für Schwarze, um eine Kneipe zu betreten, dann aber nicht in der Kneipe landet, sondern hinter dem Tresen und durch ein Fensterchen dann Bier und Burger zugereicht bekommt. Da sind die Schwarzen tatsächlich immer noch diskreditiert. Und mit dieser Erfahrung schreibt er dann über den weißen Mann als eine, und Zitat, soziale, moralische, politische und sexuelle Identität, das wahrscheinlich das kränkste und ganz gewiss gefährlichste ist, was es an Menschen welcher Couleur auch immer auf der Welt gibt. Und dann kommt die Sündenbock-Theorie, die den Kern dieses Buches ausmacht, dass die Weißen den Schwarzen den Rassismus nicht verzeihen können, dass die Weißen den Schwarzen die Sklaven Sklaverei nicht verzeihen können. Die Täter leben weiter, egal wie viel Blut sie verströmt haben. Die Opfer können sie nicht erlösen, während die Opfer aber tot sind. Und diese Schuld, die die Weißen mit sich rumtragen, bringt sie dazu, den Schwarzen gegenüber das sogenannte Negro Problem zu erfinden. Die Verbindung von Sexualität und Gewalt, von verquerer Männlichkeit und Unterdrückung, das ist es, was Baldwin interessiert und was in dieser These, die er aber aus der Gesellschaft heraus liest, finde ich, unglaublich aktuell macht.
Ja, du hast ja gerade gesagt, 72 erschienen, es geht um die Rassenunruhen in den 60ern und du sagst, es ist heute noch aktuell. Ist diese Sichtweise heute tatsächlich noch aktuell?
Ja, ist sie, weil er Black nicht nur als Hautfarbe beschreibt, sondern als einen Seelenzustand, als eine Existenzform. Und den Schwarzen rät er, dass man sich vom Stigma des Schwarzseins nur befreien kann, indem man es annimmt. Ähnlich haben das auch die Homosexuellen gemacht, indem sie sich zum Schwulen erklärt haben und das Schwulentum dann zu etwas Positivem gemacht haben. Und so möchte er aus Black etwas Positives machen, was damals durchaus noch nicht selbstverständlich war. Und damit die innere Übereinkunft mit der und die Kollaboration mit den Urhebern der Unterdrückung aufzukündigen. Ja. Und Baldwin ist zugleich, das muss man auch dazu sagen, immer der, der den Menschen im Blick hat. Wie das Eingangszitat auch sagt, der in einer kurzen Passage, da hält er sich in Paris auf und verliebt sich in einen jungen Mann, über die Liebe schreibt. Und das sind anderthalb Seiten über die Liebe. Die sind so brillant, so großartig. Ich habe eigentlich sowas Tolles noch nie gelesen, wie man die Nähe zu einem Menschen tatsächlich zu etwas ganz Grundsätzlichem machen kann, um das es geht im Leben. Und damit heißt es dann auch bei Baldwin, damit ändert sich die Welt und sie ändert sich für immer. Und das ist bei aller Schärfe, analytischer Schärfe und Brillanz seines Stils etwas, was dazugehört, die Liebe zum Menschen, aus der heraus er empfindet und schreibt. Und das macht seine Kraft auch aus, die diese Essays haben.
Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass also der Inhalt, und auch, ja, du hast den Stil schon kurz erwähnt, aber inhaltlich total überzeugend für dich. Aber wie schreibt Baldwin? Liest sich das? Wie liest sich das?
Das liest sich eben deshalb in dieser Mischung von persönlichem Bericht und analytischer Schärfe und stilistischer Brillanz unglaublich gut. Also man wird da hin und her geworfen, erlebt tatsächlich und sieht auch die heutige amerikanische Gesellschaft. Das war für mich eigentlich das Frappierende in diesem Buch, dass die Schärfe seines Blicks dazu führt, dass man das Gefühl hat, dieses Trump-Amerika und die Ängste, die dort auch bestimmen, es sind ja immer Ängste, die etwas damit zu tun haben, die Aggressivität grundieren. Da hat sich wirklich nichts geändert und dieses Buch ist deshalb, finde ich, auch als Beitrag für das gegenwärtige Amerika, um zu verstehen, wie dort empfunden wird, und zwar von weißer wie von schwarzer Seite, absolut lesenswert.